Wem vertrauen wir heute? Gott ist es nicht mehr, den scheinen wir vergessen zu haben. Woher nehmen wir also unseren Optimismus, der uns gegen Krisen und Katastrophen schützt? Der Journalist und Autor David Denk ist 1981 geboren. Er kennt die Generation der heute 30-Jährigen aus eigenem Erleben. In seinem Buch Der Hobbyist auf der Suche nach der verlorenen Freizeit beschreibt er auch die Generation der heute um die 30-Jährigen. David Denk ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Denk.
Hallo.
Ist das wirklich so? Ist Gott heute wirklich vergessen?
Naja, das kommt natürlich sehr darauf an, wen man fragt. Also ich kenne Leute, die immer noch eine Verbindung zur Kirche und zum Glauben haben. Das ist aber die Minderheit. Die meisten waren vielleicht mal, und das ist auch bei mir selber, so kann ich auch von mir selber sprechen, ich habe mich von der Kirche zum Beispiel schon deutlich distanziert. Als ich so zwischen 6 und 18 war, hat das eine große Rolle gespielt, dadurch, dass ich halt auch in der Kirchengemeinde aktiv war und Freizeiten sozusagen an Freizeiten teilgenommen und später betreut habe und so.
Ja. Trotzdem haben wir so diesen Rhythmus im Jahr. Wir haben jetzt die Fastenzeit, dann haben wir Ostern. Ja. Ist das nur noch so ein entfernter Sound im Hintergrund oder?
Mein Eindruck ist, dass es bei Feiertagen immer nur um Brückentage geht und darum geht, ob die jetzt günstig liegen oder nicht. Also das ist so meine Wahrnehmung auch jetzt natürlich im Berufsleben ganz doll. Also liegt Weihnachten jetzt gut oder nicht so gut? Und wie viel Urlaub muss man nehmen, um ganze 2 Wochen frei zu haben? Also ich glaube, dass wir von den wirklichen Inhalten dieser Feiertage immer weiter entfernen, ganz klar.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie an einer Stelle, dass Sie auch ein klein wenig neidisch sind auf die Menschen, die ein Sendungsbewusstsein haben, zum Beispiel überzeugte Christen. Ich zitiere mal 2 Sätze. Ich bin ein notorischer Zweifler, was darin gipfelt, dass ich natürlich auch daran zweifle, ob mir das gut tut. Es ist die Sehnsucht des Postideologen nach einer Parole, hinter die er sich guten Gewissens stellen kann, nach einer geistigen Heimat. Ist das typisch für die Generation der 30-Jährigen? Sehnsucht nach einer geistigen Heimat?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir ja einer Generation angehören, in der in ganz vieler Hinsicht Bindungskräfte einfach nachgelassen haben oder verloren gegangen sind. Ich bin ein Scheidungskind und in meinem Freundeskreis ist es quasi die Regel. Also wenn die Eltern nach 30 Jahren noch zusammen sind, ist das eine Nachricht. Also wirklich, also ich kenne so Fälle, wo ich so denke, Mensch, die halten das schon 30 Jahre miteinander aus. Also ne, unwahrscheinlich. Und in vielen anderen Dingen gilt das, glaube ich, auch, weil wir halt auch im Berufsleben jetzt nicht mehr in diese Form von Sicherheit irgendwie hineinwachsen, wie das früher mal der Fall war, dass man sein ganzes Leben bei der gleichen Firma verbringt, ist auch passé, was ich persönlich jetzt gar nicht negativ finde, weil mich würde das also fertig machen, also die Aussicht, dass ich halt irgendwie bis zur Rente bei ein und demselben Arbeitgeber rumhocke, weil damit in meinem Bild auch so eine gewisse Erstarrung verbunden ist. Aber natürlich muss man ganz kühl konstatieren, Bindungskräfte gehen verloren und das gilt nicht nur für den Glauben, also das gilt sozusagen für unser Leben insgesamt und das führt dazu, dass mir meine Generationsgenossen halt manchmal so merkwürdig unbehaust vorkommen. So ein bisschen im Regen stehend, wenn es darum geht, was ist meine geistige Heimat?
Sie beschreiben die Generation der heute 30-Jährigen in Ihrem Buch Der Hobbyist. Können Sie uns diese Beschreibung, wo Sie all das auf den Punkt bringen, vielleicht einmal vorlesen?
Sehr gerne. Wir heute um die 30-Jährigen verzetteln uns in der Vielzahl unserer Möglichkeiten. Die Qual der Wahl lähmt uns. Festlegen können wir uns nur schwer, weil wir die Konsequenzen unserer Entscheidungen fürchten. Wir sind Kinder der Krise, in unserem tiefsten Inneren verunsichert. Als wir klein waren, war Kohl noch Kanzler und unsere Welt in Ordnung. Als wir erwachsen würden, kamen Schröder, 9/11, Hartz IV, die Finanzkrise und der ganze andere Mist. In unserem Gefühl ging es eigentlich immer nur bergab. Auf hohem Niveau zwar, aber dennoch. Nichts ist sicher. Unsere Jobs nicht, die Rente sowieso nicht. Im Laufe unseres Lebens sind Bindungen immer brüchiger geworden. Lebensabschnittsgefährten, Zeitverträge, Prepaid-Handys, Zwischenmieten. Wir um die 30-Jährigen sind ständig auf dem Sprung oder zumindest dazu bereit zu springen, wenn das von uns erwartet wird. Rastlosigkeit ist die Schattenseite dieser Flexibilität. Unser Herz ist, wie der Singer-Songwriter Gisbert zu Kniphausen singt, tatsächlich immer unterwegs. Dementsprechend schwer tun wir uns mit Bekenntnissen, die ja immer eine Festlegung voraussetzen. Zu groß ist die Angst, der Komplexität der Welt nicht gerecht zu werden. Was sollen wir wählen? Woran sollen wir glauben? Wie wollen wir leben? Alles Fragen, die viele nur situativ beantworten können und wollen. Merkwürdig unbehaust wirken wir mitunter, verloren. Gott vertrauen? Woher denn? Und wer war eigentlich nochmal dieser Gott? Wenn überhaupt, haben wir uns Zuversicht antrainiert, grundlosen Optimismus als Panzer gegen künftige Unbill. Es sind aber nicht nur die Zumutungen von außen, die uns zusetzen. Wir stehen uns auch selbst gehörig im Weg. Neben eigentlich gehört vielleicht zu unseren Lieblingswörtern. Ein Vokabular des Zauderns. Mal gucken, lass uns später telefonieren, ich schick dir eine SMS. Dieses ewige Vielleicht tut aber niemandem gut. Wir halten uns alle Optionen offen, weil wir denken, dass wir was verpassen, wenn wir uns festlegen. Das Gegenteil ist der Fall. Weil wir uns immer alle Optionen offen halten, lassen wir permanent Gelegenheiten verstreichen, die uns glücklich machen könnten. Insgeheim wissen wir das oder ahnen es zumindest. Warum ändern wir dann nichts daran?
Und warum? Warum ändert die Generation der 30-Jährigen nichts daran?
Jetzt könnte ich ganz spitzfindig werden und könnte sagen, wenn ich das wüsste, hätte ich es nicht als Frage formuliert.
Es ist eine Systemfrage, eine Strukturfrage, dass auch die Arbeitswelt das von uns verlangt, ständige Flexibilität, es fällt ja schwer, sich da festzulegen und anderes.
Also natürlich liegt es nur begrenzt in unseren Händen tatsächlich. Die Arbeitswelt spielt eine wichtige Rolle mit Sicherheit. Es scheint eine gewisse Entwicklung zu geben, dass sich die Arbeitswelt auf diese Generation, die ja immer als Generation Y oder Generation Y halt irgendwie so apostrophiert wird, dass man sich auf diese Generation stärker zubewegt und deren Bedürfnisse und Wünsche.
Ja, es ist ja auch also, dieses Glücksversprechen, was immer im Hintergrund wabert. Mhm. Also das Nächste ist immer das noch Bessere als das, was ich jetzt eventuell habe, woher das kommt. Mhm. Ob das aus dieser Entstehung des Kapitalistischen kommt, die wir verinnerlicht haben. Aber wir müssen ja jeden Tag glücklich sein, weil wir unseren Job uns selbst ausgesucht haben, weil wir unsere Frau selbst ausgesucht haben. Da müssen wir also jeden Morgen froh und zufrieden aus dem Bett springen, weil das ist ja alles selbst gemacht, was wir da veranstalten. Das ist ja ein enormer Druck. Und dazu kommt all das, was von außen kommt, was uns so zerfahren macht. Mhm. In Ihrem Buch gehen Sie auch mit dem Social Network Facebook hart ins Gericht. Facebook verwandle unsere Welt in einen noch größeren Kindergarten und entspreche eher einer Wand voller Klosprüche. Aber Sie machen doch auch mit bei Facebook, oder? Haben
klar.
Hunderte Freunde.
Ja, um Gottes Willen. Also hab ich auch gerne. Und es ist wie mit so vielen Dingen. Also ich bin ein absolut, dessen bin ich mir auch total bewusst, ich bin ein absolut inkonsequenter Mensch. Ich esse Fleisch, obwohl ich das mittlerweile wirklich nur noch mit schlechtem Gewissen tue. Ich bin bei Facebook, auch wenn ich dieses Unternehmen zutiefst unsympathisch finde mittlerweile. Aber ich glaube, dass diese Inkonsequenzen uns halt als Menschen tatsächlich auch ausmachen und das eine durchaus, wie soll ich sagen, es mir sympathischer ist, tatsächlich selber so inkonsequent zu sein, als einer von diesen Leuten zu sein, die moralisch immer total auf der richtigen Seite stehen, weil sie das alles irgendwie beherzigen, weil sie nicht bei Facebook sind, weil sie kein Fleisch essen. Es gibt einfach auch ein Recht auf Zerstreuung. Da ist Facebook eine moderne Form davon. Man muss halt nur, wie auch beim Fernsehen und bei allem anderen, halt irgendwie einfach gucken, dass man Maß hält und dass man nicht vergisst, dass das wahre Leben dann eher nicht bei Facebook spielt. So.
Also und sich in der Zerstreuung nicht total verliert.
Genau.
Das ist ja die Gefahr, wenn man sich unterhält, irgendwo eingeladen ist und irgendwann sitzen vier Leute auf dem Sofa und jeder hat sein Smartphone in der Hand und stellt irgendwas bei Facebook ein. Das taucht in Ihrem Buch auch auf. Ich habe an einigen Stellen so die Worte Meditation, Konzentration. Mhm. Ist das auch so eine Sehnsucht, dass man da sich selbst verliert, wenn man sich nur noch zerstreut?
Also ich finde Versenkung ungeheuer verheißungsvoll. Also mal ganz im Ernst, also in meinem Leben, ja, wenn ich arbeite und nach Hause komme abends oder auch am Wochenende, ja, ich habe einfach nie wirklich Zeit, mich zu versenken, so oder ganz selten. Und deswegen finde ich auch diese Chorgeschichte, also Singen im Chor gehört ja zu den Hobbys in meinem Buch, die mir so am meisten Spaß gemacht haben, das ist einfach unglaublich toll, weil da bist du wirklich dann für diese 2 Stunden komplett weg. Da kommst du nicht einmal auf die Idee, aufs Handy zu gucken. Da beschäftigt dich nichts, wirklich nichts, außer dem, was du gerade singst und was die Chorleiterin dir erklärt. Da bist du komplett in dem Moment. Und ansonsten, die Entwicklung, halt irgendwie den Tatort zu gucken und parallel noch Facebook oder Twitter irgendwie offen zu haben, ist ja auch tatsächlich ein bisschen pervers. Denn natürlich kann man sagen, ja, so ist es halt, aber wenn man jetzt mal mit Abstand da drauf gucken würde, so einem das möglich wäre, kann doch niemand sagen, dass das gut so ist, wenn man alles halb und nichts mehr ganz macht.
Würde das der Generation der 30-Jährigen Schwierigkeiten bereiten, wenn es jetzt ein riesiges Störgeräusch gäbe und europaweit würde das Internet und auch das Mobiltelefon eine Woche lang komplett ausfallen?
Mit Sicherheit gäbe es Leute, die da schlecht mit klarkämen. Es gäbe auch Leute, die das durchaus als Chance begreifen würden. Ich glaube halt nur, dass so ein sehr unwahrscheinlicher Internetausfall, dass so etwas einen pädagogischen Effekt haben würde. Dann ging es halt einfach genauso weiter. Würden 9 Monate später vielleicht ein paar Kinder mehr auf die Welt kommen, aber das war es dann wahrscheinlich auch.
Mögen Sie zum Abschluss noch aus dem Nachwort einige Zeilen aus Ihrem Buch vorlesen? Da geht es darum, dass Sie 26 Hobbys getestet haben. Von A, Autogrammjäger, bis C wie Zumba. Was ist eigentlich Zumba? Können Sie das in einem Satz sagen? Habe ich noch nie gehört. Das kannte ich gar nicht. Zumba.
Zumba ist aus dieser ganzen weiten Welt dieser Fitnessstudio, Aerobic-verwandten Sportprogramme. Die machen halt Werbung damit, dass es so unglaublich viel Spaß macht und dass es so unglaublich Party yourself into shape lautet der Slogan. Also Aerobic und lateinamerikanische Tanzelemente werden da so verbunden. Und es ist unfassbar anstrengend, weil man halt eine Stunde lang permanent in Bewegung ist und halt zwischendurch mal wirklich eine halbe Minute Trinkpause gemacht wird und dann geht's weiter. Und ich kam mir lange nicht mehr so blöd vor wie beim Zumba.
Also das ist auch geschafft. Also das ist einer der Hobbys, die Sie getestet haben, die für Sie eindeutig nicht in Frage kommen. Bei anderen Hobbys ist das anders. So, nun ist alles geschafft.
Genau.
Die 26
genau.
Hobbys sind getestet. Ja. Nun schreiben Sie in Ihrem Nachwort.
Geschafft. Vorbei. Das ist natürlich nur die eine Seite. Denn andererseits geht es jetzt erst richtig los. Für Sie natürlich. Ja, genau Sie. Aber nicht zuletzt auch für mich. Für Sie, weil Sie jetzt dran sind, sich, sofern Sie dieses Buch nicht aus Versehen gelesen haben, ein Hobby zu suchen, meine Reise zu Ihrer zu machen. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was dabei meiner Erfahrung nach wichtig ist. Werden Sie sich über Ihre Bedürfnisse klar und suchen Sie ganz bewusst nach einem Hobby, das diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Geben Sie ihnen nach, ohne sich selbst zu zensieren. Denn nicht vergessen, Sie haben das Hobby für sich und für niemanden sonst. Weil es Ihnen Spaß macht, Sie entspannt, Ihren Alltag bereichert. Allein darauf kommt es an.
Vielen Dank, David Denk. Der Hobbyist auf der Suche nach der verlorenen Freizeit, so heißt sein Buch, das auch ein Aufruf ist, sich Gedanken über die Zeit zu machen und wie man seine Lebenszeit verbringt und verbringen möchte. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen und kostet 9,99 €. Danke.
Ja, danke auch.